Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Die folgende Episode ist ein Mitschnitt von unserem Workshop, den wir auf Twitch gemacht haben. Und zwar sprechen hier Andreas und Dennis über den Purpurplaneten und wie man das ganze Material in der Box einsetzt. Ab und an wird mal was hochgehalten. Im Idealfall beschreiben sie, was sie hochhalten. Ihr könnt natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal das ganze Video nachschauen. Ich denke aber trotzdem, dass die Audiospur trotzdem brauchbar ist und dass man sich das gut als Podcast anhören kann. Darum haben wir das Ganze natürlich auch hochgeladen. Insofern wünsche ich jetzt viel Spaß. Wundert euch nicht, das Ganze geht recht unmittelbar los. Ich sag mal hallo Andreas, wer ist denn mit dir dabei?
Mit mir dabei ist hier der Dennis.
Hallo.
Und der Dennis, der kennt sich besonders gut mit dem Purpurplaneten aus, weil der Teile davon übersetzt hat. Sag doch mal kurz, was hast du denn davon im Einzelnen übersetzt? Welche Hälfte?
Ja, ich habe so das Hauptabenteuer übersetzt, von dem wir hier schon mal gesprochen haben. Ich habe die Gewölbe der Alten, genau, wie war das noch vom deutschen Titel? Ich habe es völlig vergessen.
Der deutsche Titel war Tombs of the Ancients, war verschollenen Gewölbe der Alten. Also,
genau die habe ich übersetzt und noch so ein paar andere Sachen nebenbei. Aber so einen groben Überblick haben wir. Wir haben auch die englische Box hier vor uns liegen, beziehungsweise ich habe sie vor mir liegen. Und wir sind bereit für Fragen.
Genau, also die verschollenen Gräber der Alten. Das ist ja super. Ich bin nicht gerade dabei, das Korrektur zu lesen und weiß trotzdem den Titel nicht. So ist es manchmal. Gleich Warnung vorweg, wer Spieler eventuell ist und eine halbwegs spoilerfreie Vorstellung des Abenteuers und der Box haben möchte, den würden wir auf das alte Video verweisen, was wir schon gemacht haben. Da haben wir versucht, spoilerfrei zu bleiben, so gut es halt geht. Heute richtet sich das Ganze an Spielleiter, die das eventuell leiten wollen. Der Patrick hat gerade netterweise schon das alte Video in den Chat gepackt. Das heißt, ihr könnt da einfach draufklicken, dann wisst ihr Bescheid. Also alle Spieler, die nichts verraten haben wollen, mögen bitte jetzt wieder aussteigen, so traurig es ist, aber ist besser. Wir unterhalten uns hier über alle Details. Wir gehen drauf ein, was auf dem Cover zu sehen ist und was das bedeutet und wie man leitet und so weiter und so weiter. Wenn ihr Fragen habt, bitte immer raus damit. Wir freuen uns. Wir fangen jetzt einfach ein bisschen an mit der Vorstellung des Abenteuers und Dennis wird uns ein bisschen was erzählen. Und dann würden wir versuchen, auf Fragen einzugehen oder ich stelle weiter Fragen, wenn euch nichts weiter einfällt. Genau, ja. Dass wir das cool finden, das Abenteuer, das haben wir ja alle schon ein paar Mal festgestellt. Wie würdest du denn das, ich sag mal, wie wäre denn dein Elevator-Pitch, wenn du eine Gruppe von Leuten suchst, mit denen du da spielen willst? Fällt dir da spontan was so ein?
Der Elevator-Pitch war, ihr seid plötzlich in einem vollkommen fremden Ding drin. Irgendetwas ist passiert. Es kann passieren, dass du irgendwie... irgendein heller Blitz, irgendeine merkwürdige Sache passiert. Das kann alles Mögliche sein. Es gibt natürlich ein paar Vorschläge im Abenteuer und ihr seid an einem komplett anderen Ort und müsst wieder von da fort. Alle Erwartungen, die ihr haben könntet an diese Welt, was glaubt, es da Orks und Zwerge und Goblins gibt und da gibt es Schwarzmagier und so, das können die Spieler alles erstmal vergessen. Schwarz werden komplett neue Erfahrungen machen, auf die sie überhaupt nicht vorbereitet sind. Die werden die Welt also wirklich von Grund auf erleben müssen, erforschen müssen. Und das ist eine Erfahrung, die ihr eigentlich so kaum in Abenteuern habt. Das ist ja auch, weil das Genre einfach komplett fremd ist. Und alles ist frisch, alles ist bunt, alles ist lebensgefährlich. Und ihr werdet eure neuen Erfahrungen machen müssen und sehr schlau sein. Das ist auch kein Abenteuer, das irgendwie auf Schienen voranläuft.
Nee, das stimmt. Das ist, da kommen wir ja gleich noch dazu, wie man das leitet. Genau, wir sind jetzt wahrscheinlich im 25. Stock angekommen, vermute ich mal, mit unserem Elevator. Und dann haben wir jetzt hoffentlich auch die Spielrunde. Also gucken wir uns nochmal an, wie das überhaupt aufgebaut ist. Das Abenteuer ist ja von sich aus ein Hexcrawl-Sandbox. Wie würdest du denn sowas leiten? Hast du da irgendwie dir schon mal Gedanken gemacht, wie du sowas angehen würdest? Wir hoffen immer noch auf die Stretch Goals, ein kleines Heftchen mit in die Box zu tun, was im Englischen nicht dabei ist, was Moritz geschrieben hat, wo wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen, wie man den Hexcrawl leitet. Genau. Wie würdest du es denn machen?
Also wie ich es machen würde, man muss ja sagen, es ist ein Hexcrawl, aber es ist eben nicht nur ein Hexcrawl. Das heißt, du fängst in einem relativ normalen Abenteuer an, das man so kennt von Dungeon Crawl Classics, relativ konservativ, wenn man so will. Also der Einstieg ist erstmal nicht so das große Problem, wo man erzählt bekommt, was auf einen zukommt, was die Spieler zu tun haben, also ein bisschen Rahmenbedingungen vermittelt. Und dann kommt ihr auf einer Karte an, also auf einer Hexkarte mit diesen berühmten Sechseckfeldern. diese Karte würde ich auf den Tisch legen, sei nun digital oder eben physikalisch, und dann würde ich die mit den Spielern ausfüllen. Und zwar nach den Regeln, die dafür existieren. Das heißt also, es gibt bestimmte Sachen, die man suchen muss. Es ist eine Art, soll ich verraten, was man suchen soll? Man will ja wieder nach Hause. Weil da möchte man nicht sein auf diesem Planeten.
Wir spoilern, du darfst alles verraten. Ah. Wir werden ja auf die Sachen auch noch eingehen. Insofern, also wie gesagt, wir spoilern wirklich alles. Ihr kriegt alles gesagt. Aber den Hinweis, was man suchen muss, kriegt man ja direkt in der ersten Szene. Das ist
absolut
eine Sache, die ich recht schlau finde an dem Abenteuer.
Genau.
Das ist nämlich der Hexcrawl von der ersten Szene an, oder in dem Fall von der zweiten Szene an, eine Richtung kriegt und ein Ziel kriegt. Das finde ich relativ geschickt gemacht. Übrigens, die Hexkarte zum Auswählen, es gibt ja einen Players Guide, das ist also hauptsächlich Tabellen und Dinge, die man ausfüllen kann. Ich halte den mal hoch hier, der sieht so aus. Und in der Mitte sieht man das, was die Spieler sofort sehen, und den Rest der Hexfelder, der wird halt nach und nach ausgefüllt, und das kann direkt in dem Players Guide gemacht werden, der mitgeliefert wird. Oder PDF-Käufer können sich das natürlich beliebig häufig dann ausdrucken,
genau,
und an jeden Spieler ein eigenes rausgeben.
Es geht nämlich um uralte Energien, die im Grünstein gefangen sind. Das dürft ihr euch als so eine Art Super-Energiespeicher vorstellen. Denkt an die Lithium-Kristalle. So ungefähr. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen an Star Trek Discovery in der aktuellen Staffel, keine Spoiler. Aber ihr braucht genug davon, und zwar am besten in Reinform, um wieder zurückzukommen. Denn das ist ja so eine interdimensionaler Transport, ist ja nun keine Sache, die einfach so mit Feuerzeugbenzin betrieben werden kann. Das müsst ihr schon hinkriegen. Dummerweise sind die Dinger wertvoll, und die Leute, die sie haben, wollen sie nicht rausrücken. Das ist doof. Die führen sogar Kriege darum, so wichtig sind die Dinger. Und da haben wir den Aufhänger. Die große Schwäche von diesem Hexcrawl-Abenteuer ist nämlich oft, jetzt haben wir diese Karte, was machen wir jetzt? In welche Richtung gehen wir denn? Und sich einfach ziellos durchzuwürfeln, das kann ein bisschen ermüdend werden, wenn die Gruppe sowas nicht gewöhnt ist.
Ja, genau.
Aber dieses Abenteuer gibt genau das, was Andreas gesagt hat, nämlich einen klaren Auftrag, ein klares Ziel. Auf dem Weg kann man indes abweichen. Und man wird es auch, weil man sich verlaufen wird.
Genau, und weil man vermutlich auch mehrere Anläufe braucht, um diesen Grünstein zusammenzukriegen. Also wir starten quasi in einem Mini-Dungeon, der hat nämlich genau zwei Räume, kriegt erstmal keine Luft und landet irgendwo, weiß nicht, wie man da hingekommen ist, und macht dann hoffentlich die Tür auf, dass Luft reinkommt. Und dann kann man noch ein bisschen weitergehen und landet dann bei einem Alten, sag ich mal, der die Charaktere geholt hat. Und da kriegt man dann den ersten Tipp gleich, wie das wohl abgehen wird. Wir haben nämlich so Silberfäden, die zu fremden Planeten führen. Und genau. Das könnte der Spielleiter schon andeuten, wenn er will. Das ist jetzt nicht zwangsläufig vorgegeben. Und wir sehen einen Grünstein, der verblasst und offensichtlich ausgetauscht werden muss.
Ja, man könnte natürlich da einen neuen Grünstein reinsetzen, wenn man einen hätte.
Das wäre eine super Idee. Und genau das ist das Ziel vom Abenteuer. Wir brauchen also entweder diverse Grünsteinsplitter, die da alle als Energiequelle benutzt werden, um die Relikte der Alten zu füttern. Oder man braucht einen kompletten Grünstein. Und komplette Grünsteine gibt es genau 3. Und die sind alle gut umkämpft und gut bewacht. Und es ist auch immer eine ziemlich gute Chance, dass die, wenn man da hinkommt, dann, dass man die zwar sieht, aber nicht greifen kann. Sehr oldschoolig, kann man halt auch scheitern in so einer Szene, aber dann hat man ja noch einen zweiten Anlauf, um sich eventuell einen zweiten Grünstein zu besorgen oder eben, wie gesagt, ganz viele Splitter, und kann dann versuchen, wieder zurückzukommen.
Das Praktische an diesen Dingern, diesen Grünsteinen, ist natürlich, dass man sie auch für andere Zwecke verwenden kann. Man kann sich durchaus entscheiden, ach, wir bleiben noch ein bisschen und machen andere Sachen damit, mit Hyperenergie, und die Dinger sind ja auch sehr praktisch für Magie.
Ja.
Ist sie gefährlich?
Ja, also einen kompletten Grünstein einsetzen, wenn man zaubert, ist zwar sehr mächtig, aber kann einem auch echt um die Ohren fliegen. Das lassen wir jetzt mal offen.
Ja, natürlich. Aber es ist es wert, Jungs und Mädels. Probiert es einfach mal aus.
Genau. Genau, gut. Dann gucken wir uns nochmal an, wie das Abenteuer sonst so aufgebaut ist. Wir haben also diese Einstiegsszene. Für Leute, die jetzt wahrhaftig das erste Mal sehen, noch gar nicht wissen, worum es geht, dieser Purpurplanet, der ist ein bisschen angelehnt an John Carter vom Mars, ne? Also hier die Edgar Rice Burroughs-Geschichten. Das heißt, wir haben einen roten Planeten und einer sterbenden Sonne. Die Sonne macht krank, die spendet kein Leben, sondern sie nimmt Leben. Ich gucke ja parallel mal kurz auf die Fragen, das sind nicht kurz abgelenkt, sorry. Und auf diesem Planeten leben die Kith, das ist ein degeneriertes Volk von barbaren Stämmen, die mal normal zivilisiert waren und dann nach und nach über Inzest und alles Mögliche verkommen sind. Das sind so Bestienmenschen, Da gibt es Tabellen für und so weiter und so weiter. Und diese Bestienmenschen beten mehr oder weniger diese Steine an. Und wenn man die dann klauen will, dann wird das ganz schön schwierig. Die haben auch noch Chefs, weil nämlich ein paar von den alten Magiern, die sind übrig geblieben, die entrückten Meister. Was kannst du denn zu den entrückten Meistern sagen?
Ja, die entrückten Meister, das war so die Herrscherklasse. Und die leben, naja, auf eine gewisse Weise immer noch, auf unterschiedliche Art und Weise. Es gab einen schrecklichen Krieg in der Vergangenheit, der auch bekannter, der auch treffenderweise als der letzte Krieg bezeichnet wird. Mhm. Hat dem Planeten auch nicht unbedingt gut getan, was da passiert ist. Die haben ihre eigenen Städte oder eine Stadt wird sogar durch die Gegend getragen, eine Zitadelle, die aus Rauch zu bestehen scheint. Manche dieser entrückten Meister sind vielleicht sogar ein bisschen auf eurer Seite oder ihr könnt mit ihnen zusammenarbeiten. Ob ihnen zu trauen ist, ist natürlich so eine Frage. Also mein Anwalt verbietet mir dazu, irgendwas zu behaupten. Also findet es heraus. Die sind ja auch sehr unterschiedlich, ne? Und diese KISS-Völker sind auch alle noch damit verbandelt. Wir haben natürlich nicht nur einen Stamm, wir haben natürlich mehrere. Also gleich zu Beginn wird man sehen, dass die KISS sich nicht grün sind, sondern dass es eine große Keilerei gleich zu Beginn gibt.
Stimmt, das ist direkt noch im Einstieg mit dabei. Man guckt oben raus und sieht dann unten erstmal zwei KISS, die sich gegenseitig ans Leder gehen, was auch schon wieder sehr, da sind wir wieder dabei, dass das für eine Sandbox relativ geschickt gemacht ist. Also man startet oben, das finde ich schon mal sehr schlau. Man guckt runter und sieht zwei KISS-Stämme, die sich gegenseitig behaken und weiß sofort, was einen erwartet. Und man sieht Berge, sowas wie Dschungel, bunte, die man nicht so richtig einsortieren kann und Hügel. Und hat auch direkt Ziele, die man anlaufen kann. Was denn der Unterschied zwischen dem ziellosen Umhergesuche auf leeren Hexfeldern ist, wie ich das in meinem allerersten Hexcrawl erlebt habe, damals, als ich die Insel der Schrecken gespielt habe. Wir sind einfach wie auf einem Brettspiel die Hexe nach und nach gelatscht und haben Zufallsbegegnungen abgewürfelt und haben nicht kapiert, wie das Spaß machen soll. Insofern, das funktioniert hier besser. Man hat hier direkt Szenen gegeben. Und um auch gleich zu sagen, dieser Einstieg, hier wurde die Frage gestellt, ob es da eine Karte zu gibt. Nein, gibt keine Karte dazu. Also das muss man sich selber überlegen. Ist aber auch, die Frage ging jetzt hier, die Dimensionen werden etwas unklar. Die spielen eigentlich auch nur eine mittlere Rolle. Man ist halt oben auf dem Berg und guckt runter und wir haben Räume. Und ob die jetzt groß oder klein sind, kann sich der Spielleiter selber schnell.
Also auf der Karte gibt es schon eine Legende, wo die Maßstab drauf, ne? Also das ist schon da.
Also auf der Hexkarte meinst du?
Ja, ja.
Ja, klar, die Hexkarte schon. Aber es geht um die Einstieg. Also die Frage war hier, gibt es eigentlich eine Karte zu der Situation des Spieleinstiegs? So diese ersten drei Räume.
Die brauchst du.
Da muss ich gestehen, habe ich auch erst kurz gesucht, aber nee, die gibt's nicht.
Stört überhaupt nicht übrigens. Das habe ich schon mal angespielt, kann ich euch versichern, das ist nicht das Problem.
Ja. Genau, Kleriker werden hier noch gefragt, da kommen wir, glaube ich, noch drauf zu sprechen, weil das ist auch eine der cooleren Sachen. Mach mal parallel Fragen, damit ich nicht so weit zurückkomme, dass auch wenn die jetzt vielleicht nicht so ins Thema passen.
Ja.
Ist es sinnvoll, die John Carter Bücher oder das Rollenspiel zu kennen? Also als weitere Ideen für das Setting, fragt Momosnix. Gott, weitere Ideen kann man sich immer irgendwo holen. Ob das jetzt nah genug beieinander ist, dass man da direkt...
Also ich würde sagen, wenn du den Film guckst, hast du auf jeden Fall schon mal ein gutes Feeling dafür.
Das stimmt, ja. Das würde ich auch sagen, ja. Ich habe jetzt gerade vor kurzem die Prinzessin vom Mars gelesen, weil ich mich mit dem John Carter Rollenspiel auseinandergesetzt habe. Und da passen schon einige Sachen zusammen. Also so verschiedene Völker, die da sind und die sich gegenseitig behaken. Sowas taucht ja gerade im ersten Roman ziemlich stark auf. Und auch dieses sehr kriegerische von den grünen Marsbewohnern aus dem Roman ist auch durchaus was man so ein bisschen übernehmen kann. Aber so direkt, also die Inspirationen sind klar, aber ich würde sagen, so groß sind die Ähnlichkeiten nicht. Aber fürs Feeling ist auf jeden Fall super. Das kann nie schaden.
Also es gibt tausende von Inspirationen, die du nehmen kannst. Also Daniel hat ja kürzlich mal gesagt, hier Jack Vance kann man nehmen, sicherlich fürs Feeling. Trotzdem würde ich nicht unbedingt sagen, dass man die sterbende Erde vorher gelesen haben muss oder irgendeiner Form. Man kommt zu Beginn, vielleicht spoilere ich das noch zum Einstieg, aus einer Pyramide. Man kann also sogar so Stargate Einflüsse da anbauen, wenn man es sich inspirieren lassen will. Geguckt haben muss man es trotzdem nicht.
Nee, nicht unbedingt. Das ganze Abenteuer ist ja auch sehr, sehr frei. Da kommen wir mal weiter zum Aufbau. Also das geht dann mit der Überlandkarte los, mit Regeln, wie man sich verlaufen kann und was da jetzt am ehesten zu sehen ist. Eine große, ausklappbare Karte ist in der Mitte des Abenteuers. Da hatten wir in dem anderen Video schon darauf hingewiesen, dass das so eine Klappkarte, also mit drei DIN A4 Seiten aneinander gebappt ist, mit einem großen Hex. Und von da aus kann man sich dann durch die Welt arbeiten und hat dann mehrere Orte, zu denen man gehen kann, um dann dort die Grünsteine zu finden. Und der Rest sind Zufallsbegegnungen oder das, was man noch einbaut. Das heißt, die Handlung, sagen wir mal, wenn man jetzt eine epische Handlung gern haben möchte mit Showdown und allem drum und dran, dann ist das was, was in der Verantwortung des Spielleiters liegt, mit Hilfe des Abenteuers. Wir haben mehrere Möglichkeiten, sowas anzugehen. Also besteht zum Beispiel immer die Möglichkeit, die erste Begegnung mit einem kompletten Grünstein ruhig ein bisschen schwerer anzulegen, ne? Oder zumindest ein bisschen weniger großzügig zu sein als Spielleiter, weil man weiß, es gibt ja noch zwei. Wenn der weg ist, dann haben die Spieler noch weitere Möglichkeiten. So eine Möglichkeiten gibt es immer. Oder wenn die Spieler sehr, sehr geschickt sind, dann müssen sie halt irgendwann nochmal wiederkommen, nachdem sie abgehauen sind, und dann die anderen Sachen noch erleben. Dann haben wir die Begegnungen, auch sehr viele relativ geschickt gemachte Zufallsbegegnungen in dieser Wüste. Und dann haben wir die drei Orte, wo man Grünstein findet. Das ist so der grobe Aufbau des Abenteuers. Natürlich haben wir auch Tabellen für die Pilzwälder. Was sind denn die Pilzwälder?
Ja, wir haben ja schon gehört, dass der Popo-Planet eine ganz eigentümliche Sonne hat, um die er sich dreht, die leider nicht nur lebensfeindlich ist, sondern auch zu bedauerlichen Auswirkungen bei Fauna und Flora führt. Also normale Pflanzen überleben gar nicht auf dem Popo-Planeten, nur noch Pilze. Und es gibt eine Unzahl von Pilzen. Alles, was Sie sich also vorstellen können, besteht aus Pilzholz. Also die Planken von irgendwelchen Befestigungsanlagen aus Pilz. Nahrung aus Pilzen. Panzerung kannst du aus Pilzholz machen und sowas. Es gibt die erstaunlichsten Sachen. Interessante Gifte. Du kannst Bier aus Pilz machen, ganz wichtig. Und unterirdisch gibt es natürlich noch viel mehr Pilzarten. Also wir haben auch lange Tabellen, also eine sehr unterhaltsame Tabelle, die ich damals mal übersetzen durfte mit den Pilzarten, die man auch erforschen darf. Es gibt in dem Erkunderhandbuch, ich weiß nicht genau, wie wir es auf Deutsch nennen, können die Spieler und die Spielerinnen selber herausfinden und ihre eigene Notiz machen, wie denn diese Pilze aussehen, die sie bestimmen, also selber bestimmen und dann die Wirkung herausfinden. Das kann ja total unterhaltsam sein, wenn sowas passiert. Also dummerweise, manche Pilze sind giftig, aber sofort einfach umbringen, das passiert auch nicht. Also nach dem Motto, wenn man 15 Totenköpfe draufmalt, sollte man vielleicht nur ein ganz kleines bisschen probieren, ne? Also ist es nicht so, dass ich habe vorhin schon mal die Frage außerhalb dieses Streams bekommen, ob das alles so safe versus death ist, also Rettungswurf verknackt und du bist dann tot. Es ist gefährlich, aber es ist nicht so, dass man einfach ausgeknipst wird. Also man begibt sich schon in Gefahr. Also Erfindungseifer oder Neugierde wird schon belohnt, aber es kann eben auch schief gehen. Ne? Also man sollte schon gucken, was man tut. Da hat das Abenteuer auch viel seiner Spannung liegen.
Genau. Wir hatten im Vorgespräch überlegt, ob wir vielleicht dann uns mal das Cover des Abenteuers vornehmen und da mal ein bisschen anhand des Covers ein bisschen was über den Purpurplaneten erzählen. Vielleicht kann Patrick das mal einblenden, das Cover, weil da sind nämlich auch Pilze drauf. Oh ja. Und das hatten wir im anderen Video auch schon erwähnt. So, da ist es. Auf der linken Seite sieht man einen Pilzwald. Und was ich sehr lustig finde und sehr unterhaltsam finde, die Spieler können jetzt auf den Pilz zeigen, den sie fällen, essen oder sonst irgendwas wollen. Und es gibt in dem Abenteuer eine Erklärung dazu, nämlich auf der, das ist ja so ein Klappbroschur, das Abenteuer.
Das heißt,
Ich habe das ist jetzt das Englische hier noch. Und das ist Klappbroschur, man hat also diesen Teil des Pilzwaldes hat man im Bund und die Spieler können drauf zeigen. Und auf der Innenseite ist das Ganze nochmal in Schwarz-Weiß mit der passenden Nummerierung. Und die Nummerierung verweist dann auf eine Tabelle für den Spielleiter. Und da steht dann drin, wie der Pilz genau aussieht, wie man den beschreiben kann mit Worten und was der so tut. Mhm. Was sehen wir denn sonst noch alles hier auf dem Cover, was eventuell interessant sein könnte fürs Abenteuer?
Gut, wir sehen auf jeden Fall schon mal die Band von, die Abenteuergruppe, die auf fast jedem Cover von Goodman Games drauf ist, also jedem DCC-Abenteuer, die sich gerade durch eine unglaubliche Horde von KISS durchmetzelt. In grafischer Gewaltausstellung, würde ich mal sagen, wie immer. Und wenn man hier mal auf der Seite guckt, sieht man eine Figur mit so einem gebuckelten Schild, der gerade auf eine Art Android mit einer Strahlenkanone feuert, mit so einem komischen gezwirbelten Strahl, der da rechts nahe der Mitte unter dieser Purpursonne mal guckt. Gerade in der Mitte, so, da sieht so aus, als hätte der so eine Art, wie heißen diese Schädel in Glasbehältern bei Futurama nochmal, wie nennt man die? So ein Ding ist das irgendwie, auf so einem Roboterkörper drauf, seht ihr das?
Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Aber ja, genau. Oder hier dieses Brain in a Jar, was man so von alten Science-Fiction-Filmen und natürlich Lovecraft.
Genau, sieht man links davon auch wieder, so im Schwebemodus sozusagen, ne? Genau. Etwas links vor dem Herrn in dem knappen G-String, der sich da den leicht bekleideten Damen nähert. Auf der linken Seite. Genau.
Genau, ja, was ist denn das für einer, dieser Roboter da in der Mitte?
Der Roboter. Da habe ich ja gesagt, dass die entrückten Meister nicht wirklich lebendig sind, ist das einer der entrückten Meister mit seinem bevorzugten Roboterkörper. Der kann sich nämlich aufschrauben und abschrauben, je nachdem, wie er es gerne möchte. Das kann sehr praktisch sein. Die sind natürlich immer noch extrem mächtig, extrem alt. Das Problem mit den entrückten Meistern ist, die sind auch extrem wahnsinnig geworden mit der Zeit, wenn es nicht vorher schon waren. Die haben echt alle, wie man so, würde mal sagen, ein Ei am Wandern. Und zwar so richtig. Das ist das Problem mit denen. Die haben echte Probleme. Und das kann für euch etwas anstrengend werden. Ja, was sehen wir noch? Wir sehen diese mächtige Sonne da oben, die geschmackvollen Purpur natürlich, wie ich sich gehört. Ist der Planet oder die Sonne? Ich glaube, der Planet ist das selber, ne? Der da drüber schwebt.
Würde ich fast mal vermuten, ne? Ja. Das ist so ein als Bild halt. Ne?
Ja. Genau, wenn wir weiter nach links gehen, haben wir eine merkwürdige Stadt mit verrückter Architektur und irren Schnörkeln, die irgendwie aus Sand oder aus Staub zu bestehen scheint. Ein Baldachin mit zwei Damen in merkwürdigen, ich sage so einem komischen Schimmer darum. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Dann haben wir da ganz links einen Eingang mit einem krassen, stacheligen Biest. Und ganz viel Wüste, ne? Also Wasser ist hier so wie eine Mangelware. Das ist das Problem. Also wenn ihr unter dieser Sonne rumläuft, dann müsst ihr immer darauf achten, dass ihr ein bisschen Schatten bekommt, was zu trinken zu finden und so weiter. Also es ist schon ein echtes Ding. Also Überleben ist ein Faktor auf dem Popo-Planeten. Und es kann auch wirklich mal sein, dass ihr euch Sachen von zum Beispiel wandernden Kiss einfach holen müsst, um klarzukommen, um den nächsten Tag zu überleben.
Deshalb, genau. Ist ja die Sonne, die haben wir ja gesagt, ne, die schadet ja. Also man kriegt jeden Tag Ausdauerschaden und den Ausdauerschaden heilt man, indem man entweder einen ganzen Tag gar nicht reist oder indem man sich im Dunkeln aufhält und trinkt und sowas. Wo wir noch drauf eingehen können, ist, wir haben ja jetzt in der rechten Hälfte haben wir diese Schlacht mit dem Kith. Da sieht man auch nochmal, das ist optisch so ein ganz kleines bisschen abgetrennt, ganz rechts nochmal eine Horde von verschiedenen Monstern. Und das ist auch wieder die andere Hälfte von der Klappbroschur. Nämlich, das ist auch das gleiche normal. Ich halte das auch nochmal hoch. Das ist auch wieder Teil des Covers. Und auch da kann man dann den Spielern eventuell was zeigen. Und auch da haben wir auf der Rückseite diesmal einfach benannt, was das ist, damit der Spielleiter dann gleich eine Vorstellung hat. Das sind so Wesen, die da sehr viel rumlaufen. Man sieht zum Beispiel einen großen Wurm, ziemlich weit oben, ganz rechts, unter den fliegenden, drachenartigen Viechern. Mhm. Und das sind die Todeswürme. Wie sich das für einen Planet, der nur aus Wüste besteht, gehört, gibt es natürlich auch Wüstenplanetwürmer, riesige Dinger. Und die graben sich dann dadurch die Gegend. Und das ist auch sowas, mit dem man dann sich auseinandersetzen muss, gegebenenfalls, weil nämlich der Mutterurm, der größte aller Urme, die hat auch so einen Grünstein und den muss man ihr dann irgendwie versuchen zu entwenden. Und das Viech ist echt riesig.
Und das andere Problem ist, die Todesurme können den Grünstein wittern. Sobald ihr den Grünstein rumschleppt, habt ihr das Problem, dass die Urme hinter euch her sind. Das heißt also, stellt euch vor, ihr seid auf einem Wüstenplaneten und die großen Würmer sind hinter euch her, weil sie euch essen möchten, beziehungsweise den Stein. Das kann natürlich überhaupt nicht für Ärger sorgen oder so, ne?
Nein.
Also das wird immer mehr Stress für euch. Je reichere Schätze ihr mit euch rumschleppt, desto mehr Leute wollen die euch wegnehmen. Und das ist auch wirklich eine Spielmechanik.
Ja, das ist natürlich, also wie eigentlich ja bei DCC sind wir das ja gewöhnt, dass die da keine halben Sachen machen, sondern Spielmechanik machen. Hast du noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges zum Abenteuer, was dir noch einfällt, was wir den Leuten noch erzählen wollen? Also wir haben zwei Kith-Häuser, die in Streit sind und wir haben, die auch jeweils so einen Grünstein haben, das heißt, mit denen müssen sich die Charaktere auseinandersetzen und wir haben die Todesurm-Mutter, wo auch nochmal ein Grünstein ist, das sind jeweils kleine Abenteuer, Mini-Dungeons, was auch immer, beziehungsweise ein Haste, irgendeine fremde Stadt, die aus Rauch besteht oder so, sehr abgefahren. Man muss sich da, also man muss auch sehr vorsichtig sein, weil selbst für Stufe 4, das Abenteuer ist ja für Stufe 4 ausgelegt, selbst da ist das noch echt gefährlich, wie sich das gehört für ein DCC-Abenteuer.
Was mir vielleicht noch einfällt, ist, klar, es ist ein Hexcrawl, das heißt, wir bestimmen auch so ein bisschen per Zufallswurf, welcher Gegend wir auf dem nächsten Feld hereinkommen, was wir sehen können. Es gibt natürlich weiterhin auch Zufallsbegegnungen. Das ist nicht nur einfach nur drei Monster, sondern das können wirklich so kleine Mikroabenteuer sein, die ihr dann einfach mal auswürfelt und dass ihr zum Beispiel mal auf so einen Todesurm trefft, der vielleicht schon tot ist. Und da könnt ihr natürlich herausfinden, was passiert ist. Also das ist wirklich seitenweise von wilden Sachen, auf die ihr treffen könnt. Und eben auch Artefakte. Ich glaube, die hatten wir kurz erwähnt im letzten Stream. Denn, wie ihr schon eben gehört habt, diese Welt stirbt. Und sie hatte mal ein goldenes Zeitalter. Das ist aber lange her. Mit Strahlenkanonen natürlich, mit Laserwaffen, mit Robotern, Umgebungsanzügen und so weiter und so weiter. Hologeneratoren. Und was ihr nicht alles, was ihr euch vorstellen könnt, das gibt es alles. Das findet ihr auch, das funktioniert auch noch, oft betrieben mit Grünsteinen, wie ihr schon, oder den Splittern von Grünsteinen. Ihr seht schon, warum die Dinger immer weniger werden könnten. Das ist eine ganz interessante Ressource in diesem Abenteuer. Und auch deren Funktion könnt ihr erforschen und euch aufmalen und aufschreiben. Dafür gibt es auch Sektionen, wenn ihr Spieler seid.
Stimmt, in dem Spielerbuch sind ja so Tabellen drin, wo man dann Bilder hat, die im Abenteuer auftauchen. Und dann kann man daneben schreiben, was das ist. Also zum Beispiel Bilder von alten Relikten oder so. Aber stimmt, ja, da sind wir noch gar nicht so drauf eingegangen. Also diese Grünsteine, die bringen halt die Energie für die alten Relikte, die dann eben auch religiöse Relikte sind für die Kith. Die Großen werden, wie gesagt, sowieso als ultimative Waffe und ultimatives religiöses Objekt da angesehen.
Genau. Der Planet ist im Grunde der Endgegner von allem, weil auch das Wetter, das kann einfach mal eine Flut geben, wenn ihr plötzlich in so einem ausgetrockneten Flussbett seid und plötzlich bricht dann wirklich mal ein Sturm aus und ein Gewitter aus und dann müsst ihr von dem Wasser weglaufen. Das kommt nämlich schon durchaus manchmal. Das kann dann wirklich haarig werden. Ich glaube, der Planet ist gefährlicher als die meisten Monster, weil dem kann man nämlich nicht entkommen.
Der Planet als Gegner, das ist...
Genau, Endgegner.
Genau. Genau, da kommen wir vielleicht nochmal dazu, wie man das leitet. Man hat bei einem Hexcrawl ist es wichtig, dass man den Leuten ein Ziel gibt. Dass sie nicht völlig ziellos durch die Gegend rennen, jedenfalls nicht lange, sondern dass sie irgendwie eine Richtung haben, wo sie hinwollen, damit sie nicht einfach nur Hexfelder ablatschen und gucken, was passiert denn da. Und das haben wir hier halt gegeben durch die Einstiegssituation. Die Leute haben sofort ein Ziel, nämlich die Grünsteine finden. Dann werden sie höchstwahrscheinlich rausfinden, was diese Grünsteine alles Cooles können, wo dann die Spieler entscheiden, wollen wir jetzt vielleicht mehr davon haben, um diese coolen Gegenstände, die wir ja auch gefunden haben, zu befeuern. Oder wollen wir schnell wieder abhauen? Ist natürlich optimal für den Spielleiter, wenn die Spieler einfach gerne und begeistert vor Ort bleiben. Kann man noch eine Weile weitermachen. Und durch diese verschiedenen, und die Reisen werden dann unterstützt von den Zufallsbegegnungen, die dann auch wieder zu neuen Begegnungen führen, wo dann der Spielleiter entweder sich selber Abenteuerchen so ausdenkt oder eben sich auf die Zufallsbegegnungen verlässt oder ein bisschen auch auf die anderen Sachen in der Box zurückgreift.
Genau.
Da können wir jetzt vielleicht den Übergang machen. Wird jetzt hier mal den Companion, also den Almanach des Purpurplaneten auf Deutsch rausholen. Das ist das dickste Heft in der Box. 64 Seiten auf Englisch. Auf Deutsch wird es dann entsprechend ein bisschen mehr werden. Und da haben wir nochmal diverse Informationen über den Purpurplaneten, wenn der Spielleiter noch weiter ausschmücken will. Also rein theoretisch könnte man komplett mit dem 36 Seiten, glaube ich, sind es im Deutschen, bin mir gar nicht ganz sicher. Also mit dem im Englischen 32 Seiten Anteil könnte man komplett spielen. Aber natürlich nutzt man die ganzen anderen Sachen, die es auch noch gibt. Gucken wir nochmal in den Companion. Das geht direkt, deswegen komme ich überhaupt in der Überleitung drauf, direkt mit den Geheimnissen des Purpurplaneten los. Da haben wir dann eine Liste von 74 Geheimnissen, was es so alles zu entdecken gibt. Und das sind einfach nur Einzelideen, das sind Dinge, die die Spieler erfahren oder auch erleben können. Oder das sind kleine Mini-Abenteuerchen, die gemacht werden können. Ja, Punkt. Ne? Das ist so, das ist einfach nur eine einfache Liste. Das sind drei Seiten, die einfach nur hintereinander auflisten, diese ganzen Geheimnisse. Und Nummer 74, um jetzt mal irgendwas zu nehmen, das ist eine infektiöse Krankheit in den wirbelnden Sand des Wüstenplaneten. Und zack, hat man ein Abenteuer. Das finde ich auch wieder relativ geschickt gemacht. Ich stehe auf sowas, wenn man es gut umsetzen kann und der Spielleiter hat die Möglichkeit, seinen Hexcrawl weiter auszubauen oder eben auch nicht, wie es die Lage am Tisch ist. Weil wir wollen ja nicht zu viel machen, wir wollen auch nicht zu wenig machen. Die Spieler sollen den Eindruck bekommen, vorwärts zu kommen. Das halte ich für relativ wichtig. Ich als Spieler bin relativ schnell frustriert, wenn ich zwar merke, das sind eigentlich spannende Abenteuer, aber ich komme meinem Ziel nicht näher. komischerweise nervt mich das dann, auch wenn eigentlich die Reise das Ziel sein sollte. Ich persönlich komme dann gern einfach ein bisschen vorwärts. Das muss man dann so ein bisschen von der Tischstimmung abhängig machen. Was hat dir denn am Companion noch gefallen, um mal wieder das Wort an dich zurückzugeben?
Also der Companion ist, hat genau das, was wir vorhin schon in den Fragen hatten. Es gibt erstmal eine Antworten darauf, wie Magie funktioniert, wie Patrone funktionieren, wie Götter funktionieren. Da gehen wir vielleicht dann nochmal drauf ein. Aber was ich ganz cool finde, dass eben mehr über die Kiste drin steht. Wie diese ganzen Völker funktionieren, wie die herkommen und auch Regeln als KISS-Spielerklassen. Ja. Das gibt es auch. Und das ist sogar eine recht coole und mächtige Spielerklasse, würde ich sagen. Mit einigen Sprachbarrieren, aber mit auch einigen Kräften, die es schon Sinn machen, die mal einzusetzen. Also die können zum Beispiel ihr Persönlichkeitsattribut verbrennen und die sind unglaublich zäh. Also ein KISS, andere Leute sagen, okay, bringt nichts mehr, können wir einschläfern. Ne? Nee, der KISS steht noch mal auf und verhaut dich. Das ist echt unglaublich, was die aushalten können.
Das stimmt,
ja. Dann sehen sie aber schrecklich aus. Also wenn wer seine Persönlichkeit opfert, das ist ja auch so ein bisschen das äußere Erscheinungsbild. Ja, darum sehen die auch so ein bisschen tätowiert aus, diese ganzen Narben auf dem Cover. Das ist hat seine Gründe. Das bringt denen nämlich was. Es ist nicht nur einfach eine Neigung zur fröhlichen Selbstverstümmelung ohne großen Sinn.
Genau, also dann können wir ja noch mal was zu den Kids sagen. Die sind halt sind degenerierte Nachkommen von der Zivilisation, die hier mal war, die so nach und nach im Endeffekt durch die Purpursonne zerstört wurde. Viel wurde unterirdisch verlegt. Das heißt, das wird hier, kann ich gleich nochmal mit erwähnen, das ist auch ein sehr cooles Ding. Das wird in dem Companion nochmal erwähnt. Es gibt einen Underplanet. Das heißt, wenn man gern sowas wie Under Mountain oder Ähnliches haben will, was man aus dem klassischen D&D kennt, kann man das ja haben. Wir haben einen Underplanet, wo sich die Völker hin zurückgezogen haben und wo noch entrückte Meister sitzen und wo man seinen unterplanetaren Mega-Dungeon pflegen kann, wenn man das gern möchte. Mhm. Diverse Kids sind aber auch an der Oberfläche geblieben und die sind immer weiter degeneriert. Sie sind sehr kriegerisch. Sie haben eigenartige Eigenschaften und Riten und so. Und dazu gehört zum Beispiel, dass sie Körperteile ihrer Gegner sammeln, dass sie sich in Häuten kleiden teilweise oder Fahnen draus machen, dass sie sich rituell tätowieren, dass besiegte Gegner muss man Teile von essen, damit ihre Seele nicht wiederkommt und solche Dinge. Und dieses ganze Bestialische ist in der Klasse irgendwie untergebracht worden. Und deswegen hat man auch diese Persönlichkeitsressource. Ich habe das im Spiel noch nicht ausprobiert, aber lesen tut sich das sehr witzig. Man kann Punkte von der Persönlichkeit ausgeben. Und das wird dann umgesetzt in einen Burn Die. Ich habe noch nicht geguckt, wie wir das übersetzt haben. Und dieser Burn Die ist je nach Stufe W2, W3, W4, W5 und so weiter. Und für jeden Punkt Persönlichkeit, den man ausgibt, kann man einen Burn-Die zu einer Probe beziehungsweise einem Wurf dazuzählen. Auch zum Schaden zum Beispiel. Also wenn ich mir überlege, in Kids Stufe 5 meinetwegen, wo der Burn-Die W6 ist und der haut mal 4 Persönlichkeit raus und man kriegt 4 W6 Schaden zusätzlich im Nahkampf, da kann man auch einen größeren Gegner mal wegmüllern, sag ich mal. Und die haben ja auch einen kleinen Kastentext, wie sich die sinkende Persönlichkeit auswirkt. Es geht nämlich, das ist auch logisch nachvollziehbar. Es nützt nichts, einfach zu sagen, so, naja, wenn ich keine Persönlichkeit mehr habe, halte ich halt die Klappe heile das nach und nach. Also das heilt sich natürlich auch nach und nach wieder, aber langsam. Sondern hier wird dann sehr genau beschrieben, wenn ein tätowierter, riesiger, muskulöser, barbaren Bestienmensch in der Ecke von einem Raum steht, mit einer Persönlichkeit von 5, dann muss der nichts sagen. Und es wird trotzdem eigenartig.
Ja.
Also wenn die Persönlichkeit auf 6 oder weniger sinkt und man kommt in irgendeine Situation, wo irgendwelche Leute reden müssen, wird ein Wurf gemacht, ob die ganze Situation, na, ich sag mal, eigenartig wird.
Also ich habe das auch noch nie in der Praxis ausgespielt. Ich wünsche mir aber wirklich mal einen KISS als Spielercharakter zu haben. Ich möchte das echt gerne mal ausprobieren. Bisher war keiner verrückt genug, einen auszuprobieren. Die kann man übrigens durchaus auch auf Stufe 0 einsetzen. Es gibt da auch Berufstabellen und so. Das ist komplett eingerichtet, dass es wirklich nahtlos auch in dieses hier einzubauen ist. Kein Ding.
Ich muss jetzt ja gerade mal ganz kurz sagen, das war nur eine kurze Werbeunterbrechung sozusagen. Sehr schön. Ja. Ich bin total neu auf Twitch. Ich habe mir selber noch nie zugeguckt. Das ist ganz schön spannend hier, sich mal selber reden zu sehen. Also heilige Orte von den Kith werden auch beschrieben, die dann auch jeweils kleine Abenteueraufhänger wieder sein können. Wir haben ja noch verschiedene Riten. Die Kith sind, wie gesagt, sehr degeneriert. Im Hauptabenteuer ist noch jeweils eine Tabelle, was so an Besonderheiten von denen ist, mit Mutationen oder Ähnlichem, was auch jede Begegnung wieder irgendwie spannend macht. Und dann gibt es halt auch noch übliche Ressourcen, ne? Also zum Beispiel einen Generator für eine Kriegshorde, wo man dann würfelt, welchem Haus sie angehören, was es für Leute sind, wie viel da drin sind und wie viel Grünsteinsplitter sie dabei haben und so weiter und so weiter. Und dann, wenn wir im Companion weiterblättern, kommen wir zur verlorenen oder zur vergessenen Technik der Alten.
Oh ja.
Was ist das denn?
Ja, ich habe es ja eben schon mal ein bisschen angespielt. Ne? Es war nicht immer ein barbarischer, degenerierter Hinterwäldlerplanet kurz vor dem Exitus. Nein, das hätte auch anders gehen können. Die haben halt wirklich hohen Technologielevel und es gibt wilde Sachen. Das können solche Geschichten sein, die du vielleicht heute einfach in Armeeausrüstung finden würdest. Zum Beispiel sowas wie ein Medkit oder sowas. Nur dieses Medkit wird dich operieren, wenn du weißt, wie es funktioniert. Es wird so ein kleiner Roboter, eine kleine Roboterkugel, die dich wieder zusammenflicken kann. Im ersten Moment wissen die Spieler das aber nicht. Das kann interessant werden. Also solche Sachen, man findet etwas, manchmal kann man sich so ein bisschen zusammenreimen, was es wohl bedeuten könnte. Also so ein Schädel, der vielleicht so eine komische Silberkappe hat, die man sich auf seinen Kopf setzen kann, mit Schrauben, die in den Schädel reinführen, probiert man natürlich einfach gern mal aus. Und wer weiß, was passiert. Das wird es wird interessant. Und es sind einfach total viele Sachen. Und ich war wirklich baff. Man hat ja noch nie gerade bei Harley Stroh in Goodmans Sachen, einen Mangel an Ideen gehabt. Aber hier werdet genug Sachen finden. Also selbst wenn ich nicht DC spielen würde, ich würde das wahrscheinlich auch für andere Abenteuer einfach mal plündern. Weil es ist so, ich will gar nicht so viel erzählen. Es gibt allein schon die verschiedenen Schraubenzieher, die es da gibt, ne? Ja. Es gibt tatsächlich, für diese Artefakte gibt es tatsächlich Bedienfelder. Es gibt also ein User-Interface, das man auch erstmal entdecken muss. Das ist auf vielen Artefakten gleich. Es gibt auch Fahrzeuge, die damit bedient werden. Also es gibt Schweber mit Grünstein betrieben.
Skiffs, da habe ich zufällig gerade ein Bild. Also bei diesen Gegenständen werden auch Mini-Skiffs beschrieben, die halt auch mit Grünstein betrieben werden. Und dann hätten wir hier nochmal ein Bild dazu, wie das dann aussehen kann. Also das ist klar, wir haben hier Science Fiction in der Fantasy. Wir sind auf einem Planeten, was halt so Pulp, Sci-Fi, sag ich mal, oder Sword and Planet-Geschichten oder sowas. Magie ist ein bisschen anders, da kommen wir auch gleich noch zu. Die Frage wurde schon gestellt, wie der Kleriker-Magie funktioniert. Und die magischen Gegenstände sind dann alles diese Relikte von den Alten. Wir haben hier ein Nano-Tool oder einen Stimmungsring oder Taschenlampen oder optische Helfer beim Schießen, die Zielfernrohre als in Helmformat, die natürlich auch unterschiedlich dann wieder auch durchaus Nachteile haben.
Es gibt tatsächlich so eine Art Cyberware. Tatsächlich, ja. Absolut. Es gibt Robert E. Howard-mäßige Barbarenstämme, aber es gibt auch Cyberware und transhumane Hochtechnologie. Also das ist alles drin in den Popo-Planeten. Also, und das Krasse ist, es funktioniert ja irgendwie. Das finde ich extrem merkwürdig. Das Feeling ist einfach, es hält das wirklich zusammen. Keine Sorge, Leute, das funktioniert wirklich. Ich habe es ausprobiert und meine Spielergruppe hat es gefressen. Also mit Haken und Blinker, wie man so schön sagt. Das funktioniert wirklich. Ich würde noch dazu sagen, natürlich sind auch Massen von Monster darin. Und nicht alle kommen in den Abenteuern vor. Also das ist für eure eigenen Sachen schon ganz gut. Also eine Menge Viecher, die in keinem der Zufallsbegegnungen vorkommen, die ihr einfach mal so für irgendwas verwenden könnt. Das ist auch wild.
Das ist ja auch so ein Ding von Goodman, dass die Monster immer irgendwas Besonderes sind. Ne? Also eine seiner Regeln fürs Abenteuerschreiben ist, nie ein Standardmonster verwenden, sondern immer ein Monster, was irgendwie anders ist, was die Spieler noch nicht kennen können. Genau. Aber das hatten wir ja auch überlegt. Was ist denn dein Lieblingsmonster von den ganzen Viechern, die ja aufgelistet werden?
Also es sind so viele. Das ist ungefähr so, als würde man sich erst später einen Teil unter seinen Kindern entscheiden, wie man so schön sagt. Ja. Also ich glaube, die Trilimiten. Und die Trilimiten sind, ja, wir haben ja gerade so eine käferaffine Trichterausgabe hinter uns, oder beziehungsweise coming soon, kauft sie. Und das sind so eine Art Käfer mit dem Oberkörper von Menschen. Und die sind echt merkwürdig. Und die haben auch so ein Insektending mit Menschen, also es ist ein bisschen eklig und creepier, als ich dachte im ersten Moment. Weil erstmal sehen die so ein bisschen, Ich kenne ja, der Coverzeichner hat so einen Stil, der so die Grenze zwischen etwas merkwürdig bis cool gerne mal überschreitet. Und die sind definitiv etwas merkwürdig von der Optik her. Aber die haben so eben in dieser Box auch so ihren eigenen Auftritt. Und ich muss sagen, das ist echt interessant. Also das ist einer der besseren Momente in diesem Abenteuer. In dieser Box ist eines der Nebenabenteuer. Die finde ich cool. Ich will auch gar nicht zu viel verraten. Die Mottenmutter fand ich auch großartig. Also es ist Tonnen. Es gibt auch natürlich Androiden, ne? Nanitenschwärme und komische Killerschweine.
Ja, oder dieses Mittelding aus Spinne und Ratte. Mutterrack ist auch so ein abgefahrenes Ding. Mein persönlicher Liebling ist der Cyber-Zombie, wahrhaftig. Einfach, weil der so schön mit dieser Pulp-Sci-Fi und alten Science-Fiction-Filmen irgendwie Klischees spielt. Also diese Cyber-Zombies sind übrig geblieben aus den alten Kriegen. Das sind halt Soldaten, die so vercybert waren, dass jetzt die Technik die Reste am Leben erhält. Wenn man die trifft, dann spritzen immer Funken durch die Gegend und man muss gucken, ob man Schaden kriegt von den Funken, die durch die Gegend fliegen, weil der Cyber-Zombie Schaden genommen hat. Und wenn man, also es ist mal so eine gewisse Würfelchance, ob das möglich ist, da Schaden zu kriegen. Und wenn die umgebracht werden, die Viecher, dann können die explodieren. In etwas über der Hälfte der Fälle explodieren die und machen nochmal Schaden, weil die Cyberware dann einfach den Geist aufgibt und per Kurzschluss in die Luft geht. Finde ich als Pulp-Science-Fiction-Bild, finde ich das sehr, sehr hübsch und wird wahrscheinlich so manchen an alte Filme erinnern. Genau, damit sind wir durch die Monster durch, sind in dem Companion schon auf Seite 37 und dann kommen wir in dem Kapitel Magie auf dem Purpurplaneten. Das erste ist ja, damit wirkt ja auch die Box, dass deine Götter ganz fern sind.
Ja.
Ich habe hier gerade mal eine Frage. Kommen die Schnabelmenschen auch vor, so als Grünstein-Junkies? Nein, ich hab sie nicht gefunden, die werden nicht erwähnt, aber das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um eine Verbindung zwischen Stufe 0 und Stufe 4 hinzukriegen. Da haben wir uns auch drüber unterhalten, weil das eigentliche Abenteuer und die meisten kleineren Sachen, auch in den verschollenen Gräbern, sind Abenteuer Stufe 4 aufwärts. Und wir haben aber auch einen Trichter in der Box. Und dann bleiben Stufe 1 bis 3 übrig, die wahrhaftig von der Box nur wenig behandelt werden. Man ist also schon sehr gefährlich da. Und der Trichter, der geht halt nur darum, dass man so schnell wie möglich wieder wegkommt. Wenn man das gern verbinden möchte und die Charaktere auf dem Purpurplaneten belassen will oder eben eine Verbindung zwischen der Fantasy-Welt und dem Planeten schaffen will, dann eignen sich die Schnabelmenschen da ganz gut zu. Hatten wir uns im Vorgespräch darüber unterhalten, dass das eine gute Möglichkeit ist, diese Lücke so ein bisschen zu schließen. Ja. Was auch geht, ist Well of the Worms. Das wird auch im Companion erwähnt. Das ist ein Abenteuer, was fast unverändert irgendwo in die Wüste gepackt werden kann. Das kann man auch auf dem Purpurplaneten spielen. Und wir haben das direkt aufgegriffen und das ist auch schon in Übersetzung. Also das kommt sehr schnell. Das Lektorat läuft gerade. Und wir wollen das so schnell wie möglich nach der Box, vielleicht sogar, wenn es klappt, zusammen mit der Box auslieferbar machen. Das ist nicht Teil des, zumindest soweit ich das bisher weiß, nicht Teil des der Vorbestellung, aber es kann dann eventuell zeitgleich bestellt werden und gleichzeitig ausgeliefert werden, wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Das könnte noch hinhauen. Das war eine relativ kurzfristige Entscheidung. Mal sehen, wie schnell alles läuft.
Ich glaube, das haben wir noch gar nicht angekündigt.
Exklusiv. Nee, das ist ja, genau, das ist offiziell noch gar nicht angekündigt, soweit ich weiß. Ich musste erst mal vor dem Video fragen, ob ich das überhaupt erwähnen darf.
Genau.
Genau, die Magie. Willst du uns ein bisschen was über die Magie erzählen?
Aber mit dem allergrößten Vergnügen, Andreas.
Ah, danke schön.
Okay, also die gute Nachricht ist, Magie funktioniert. Die noch bessere Nachricht ist, sie funktioniert zum Teil sogar besser. Natürlich geht sie auch schiefer. Also es kann sein, dass eure Magie besser funktioniert, wenn zum Beispiel eure Gottheit zum Beispiel so eine gewisse Totenaffinität und der Planet stirbt. Da ist kein Wunder, dass ihr zum Beispiel euren Zauberwurf eine Würfelstufe höher setzen könnt. Was gut ist. Es kann aber auch sein, dass die Gottheit ihre Probleme, also ich rede das gerade über klerikale Magie, ne? Probleme hat, diesen weit entfernten Planeten nur zu erreichen. Also wenn ihr zum Beispiel Justitia als Gottheit habt, als Kleriker, das ist eine rechtschaffene Gottin der Gerechtigkeit, wie der Name schon nahelegt, dann wird tatsächlich jeder Zauberwurf eine Würfelstufe höher gemacht. Also das ist schon ganz ordentlich. Aber jeder Wurf, ob erfolgreich oder nicht, mit ein paar Ausnahmen, erhöht auch die Ungnadechance. Auch ein Erfolg. Außer ihr legt Hände auf und so. Heilen ist okay, aber alles andere stört Justitia und nervt. Nur in wichtigen Fällen anrufen, heißt das. Genauso ist das auch gemeint. Und so hat eigentlich jede Gottheit, es gibt eine sehr lange Tabelle zu jeder einzelnen Gottheit in den Grundregeln, wie sich die Verhältnisse ändern zum Beispiel.
Ja, und dann gibt es auch Kleriker haben jetzt wankelmütige Magie. Ne,
stimmt.
Launenhafte Magie, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das heißt, wir haben eine eigene Purpurplanetentabelle für Launen der Magie, die auch Kleriker würfeln müssen, wenn sie das erste Mal einen klerikalen Zauber auf dem Planeten sprechen. Und da kommen auch sehr, sehr, sehr unterschiedliche Sachen mal raus. Es gibt jedes Mal ein Erdbeben, man kriegt Sonnenbrand, etc. Gibt auch durchaus positive Sachen. Aber wie das halt so ist, eine große Tabelle, auf der gewürfelt wird, bei 41 bis 60 passiert nichts, wie beim Grundregelwerk Launen der Magie. Und sonst hat man immer irgendwie was Lustiges. Jetzt auch die Kleriker und die gleiche Tabelle wird für die Magier auch benutzt. Genau. Und auch die Patrone reagieren unterschiedlich auf den Purpurplaneten. Also Bobobobils zum Beispiel, der Amphibienpatron der Kröten und vor allem des Sumpfes ist.
Die bösen Amphibien, jawohl.
Ne, der hat keinen Bock, in einem Wüstenplaneten rumzurennen und deswegen gibt es da Mali. Auf der anderen Seite, sollte man zufällig als Patron Azidahaka haben, dann kriegt man einen Bonus, weil, wie heißt es hier so schön, der Purpurplanet könnte auch ebenso gut der Geburtsort von Azidahaka sein. Das passt einfach wahnsinnig gut. Insofern wird die Magie auch nochmal komplett verändert, was dieses ganze Weltentdecken nochmal ein bisschen in den Vordergrund rückt. Also wir haben jetzt nicht nur Orte und Kulturen, die wir entdecken, sondern sogar die Magie der Spielercharaktere verändert sich und muss neu entdeckt werden, finde ich auch wahnsinnig spannend.
Es gibt sogar je nach Region unterschiedliche Effekte. Ja. Das ist auch lustig. Also wo ihr eure Magie wirkt, egal welche Art von Magie, das wird unterschiedliche Folgen haben, weil der Planet darauf reagiert. Auch das kann man schön erkennen. Das müssen ja auch die Spieler und Spielerinnen vorher nicht wissen. Umso schöner ist das für sie.
Ja. Genau. Und wir haben noch mal eine riesige Liste mit Göttern des Purpurplaneten. Also wenn jetzt die Kleriker vielleicht neu sind oder sowas oder vielleicht direkt aus dem Trichter auf den Purpurplaneten stolpern, dann könnten sie sich hier einen Gott suchen, der auf dem Purpurplaneten quasi ansässig ist. Das letzte Kapitel von dem Companion ist der Unterplanet. Da möchte ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Das ist halt nochmal ein eigenes Setting. Der letzte Krieg hat dann die Leute unter die Erde gebracht. Und es gibt natürlich auch so ein bisschen Psionik, aber das lassen wir mal so stehen. Das ist ja, werden auch so ein bisschen die wichtigsten geografischen Orte werden auch nochmal erwähnt. Das heißt, man hat als Spieler dann nochmal viele Möglichkeiten da, als Ideengeber das zu nutzen, um eigene Abenteuer zu benutzen. Da die Stunde, die wir angesetzt hatten, fast rum ist. Scarva83 schreibt, ich habe so richtig Bock drauf, das in meiner Gruppe zu spielen, steht hier ja auch. Wunderbar, das freut uns natürlich, das ist so soll es sein. Ich freue mich da auch riesig drauf. Ich habe es selber wahrhaftig noch gar nicht gespielt. Ich bin jetzt nur so der letzte Drüberleser zusammen mit Daniel. Die Bandredaktion hat ja netterweise der Martin übernommen. Insofern bin ich jetzt hier nur am Ende involviert. Spielen muss ich das noch. Aber ich würde, glaube ich, die letzten paar Minuten ganz gern nutzen, apropos Spielen, nämlich den Trichter noch mal kurz vorzustellen, der ja mit in der Box ist. Du hast den schon mehrere Male gespielt.
Jawohl. Erzähl noch mal. Ja, das bedeutet, ihr wacht auf und es stinkt und es ist dunkel und es ist eklig. Ihr seid nämlich im Knast. Genauer gesagt, seid ihr unter einer gewaltigen Arena der KISS, wo zehntausende andere KISS dabei jubeln, wie sie zum Tode kommen. In der Arena. Und ihr seid in einem dieser Gefangenenlager und könnt natürlich entkommen. Keine Ahnung, wie ihr da hingekommen seid. Ihr wacht plötzlich auf, es ist dunkel, ihr seid da. Dumm, aber ihr müsst damit umkommen. Und irgendwie aus diesem Abenteuer wieder raus und zurück nach Hause oder jedenfalls weg von hier kommen. Das heißt, ihr treibt euch entweder in dieser Arena herum, in den Katakomben darunter und dem unter den Katakomben darunter. Denn dort leben natürlich unaussprechliche Schrecken und faszinierende Geheimnisse. Inklusive, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das verraten sollen, einer Überraschung am Ende, mit der man, glaube ich, nie im Leben gerechnet hätte. Wer Harley Strohs anderen Trichter bei uns kennt, wird eine Parallele feststellen. Nämlich seine Vorliebe für Wikingerschiffe. ohne mehr zu erzählen. Aber auf jeden Fall ist die Möglichkeit darin, eben damit den Purpurplaneten kennenzulernen. Das ist ein relativ, immer so ein kompakter, kurzer Trichter, den ihr so in 3 Stunden bestimmt schafft, mit einem Zeitlimit und einem fürchterlichen Monster. Und am Ende könnt ihr wirklich die Leute nach Hause zurückbringen oder irgendwohin. Das ist die Gelegenheit, um Leute an die wildesten Orte zu schicken. Und das ist ein schöner Einstieg, um vielleicht die nächsten 2-3 Level zu füllen mit neuen Abenteuern. Also da habt ihr wirklich freie Hand, was passiert. Und die Leute werden schon ein bisschen wissen, was vor sich geht auf dem Poplo-Planeten, genau.
Genau. Genau, wir müssen es ja deutlich aussprechen, damit es keine Missverständnisse gibt. Genau. Das Ding ist relativ kurz mit 12 Seiten, das heißt, es ist auch schnell vorbereitet. Und ich persönlich fand ja vom Lesen her diese Begegnung mit diesem Alten, der nicht lügen kann, sehr witzig. Das ist so einer, der seine Gedanken immer rausposaunt, ohne sich selbst dessen bewusst zu sein. Das stelle ich mir als Kommunikationsszene, nenne ich es mal, sehr, sehr lustig vor. Da kann man bestimmt, wenn man als Spielleiter gerne, ich sag mal, Bekloppte spielt, kann man da bestimmt viel Spaß mit haben. Und die Spieler bestimmt auch.
Es gab doch die Frage, ob man denn auch Kids spielen kann im Trichter. Ja, auf eine Stufe 0. Ja, absolut. Das alles im Detail vorbereitet, inklusive wie man mit den Berufen umgeht und der Startausrüstung. Absolut, ja.
Genau, das ist dann, man ist unter der Arena gefangen. Und ob man da jetzt nun hingeschleudert wurde als Person von einer anderen Welt oder ob man da als Kith runtergeschleppt wurde, weil man Verbrechen begangen hat oder einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war, spielt da keine Rolle. Und da die Regeln für die Kith ja alle da sind, könnte man da direkt als Kith loslegen. Ja,
das ist auch eine schöne Idee, das ist so ähnlich wie, es gibt ja diesen Funnel, der heißt Not in Kansas Anymore, wo man ganz normale Leute spielt. Das könnte man auch spielen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man damit irgendwie mit einem Systemprogrammierer plötzlich in einem dunklen Verlies aufwacht und dann schauen muss, wie man mit dem Bäcker von nebenan dahin kommt. Ne? Das kann ich mir auch super vorstellen. Und dass man dann in einer Fantasy-Welt landet, wenn man von dort entkommen ist, das stelle ich mir auch absolut machbar vor.
Was ja auch ganz typisch Appendix End ist. Ne?
Also absolut.
Ist ja Leute, die irgendwo hingeschleudert werden und da klarkommen müssen, das ist ja bei 3 Herz, was ja ein ganz, ganz wichtiger Anhang N-Roman ist, zumindest nach meinem Empfinden. Von total. Paul Anderson. Das ist, ja, genau, da kann man sich hier austoben, verschiedene Leute zusammenpacken und jeder kann irgendwas Verrücktes spielen. Und man kann dann entweder, wie gesagt, auf dem Popo-Planeten bleiben oder über das Schiff halt auch andere Orte bereisen. Und wenn der Bäckerlehrling dann eben zwischendrin mal in die DCC-Fantasy-Welt kommt, um dann von da aus wieder zum roten Planeten zurückzufliegen, kann man sich austoben. Vielleicht erwähnen wir in der letzten Minute noch mal ganz kurz die anderen Abenteuer, die noch drin sind. Es gibt ja noch ein Heftchen mit 5 Kurzabenteuern, was wir schon, also erwähnt hatten wir es ja schon, nämlich die verschollenen Gräber der Alten. Das sind 5 kleine, genau, Dennis ist jetzt gerade mal hoch, 5 alte Gräber von den Alten, die sich zurückgezogen haben mit viel Science Fiction. Wir haben einen Bunker. Wir haben Grabmale, wir haben sehr viel vertikale Bewegung. Das heißt, manchmal hatte ich den Eindruck, dass das Abenteuer fast nur ein Schacht ist, den man von oben nach unten sich bewegt, mit ein paar Nebenräumen von den Karten her. Was war denn da dein Highlight bei den?
Also ich glaube, es war wirklich, ich will nicht verraten, wie es heißt, um es nicht, der mit den Trilimiten, weil der am Ende so eine so extrem eklig wird, Entschuldigung, aber ist so. Und das fand ich wirklich super, auch wieder funktioniert, was aussieht wie eine alte Armeebasis tatsächlich und es vielleicht auch ist. Also es gibt schon so Parallelen, wo man denkt, so ist fast wie in unserer realen Welt, oder? Und ich fand auch ganz schön den mit den vielen Ersatzkörpern. Es gibt einen, der ehemals der entrückten Meister, der da mehrere Körper durchprobiert hat. Und die trifft man da an mit Polo-Nachrichten und so weiter. Und man kann da viel lernen in diesem Abenteuer. Sagen wir es mir so.
So ein bisschen Setting, ne? Genau.
Ja, da geht's richtig rund.
So, die letzte Frage ist noch, gibt es eine Beta-Phase, in der noch Fragen und Anmerkungen vor dem Druck möglich ist? Ich bin nicht ganz auf dem... Ah, wurde schon beantwortet. Das ist, also ich weiß, dass wir schon Web-PDFs von manchen fertigen Sachen erstellt haben. Und ich bin nicht ganz sicher, wie das ist. Ich glaube, an die PDF-Vorbesteller soll das jetzt langsam rausgehen, damit da noch Anmerkungen gemacht werden können. Ja, aber im Detail müsste dann Patrick nochmal... Aber das hat er ja im Endeffekt da schon geschrieben. Ja, wie es aussieht. Alles klar, gut. Hast du noch irgendwas wahnsinnig Cooles, was du loswerden willst? Abgesehen davon, dass ich diesen Sichtschutz natürlich nochmal erwähnen muss. Ich bin ja ein großer Fan von Sichtschutzen. Ich weiß nicht warum. Das ist so ein, keine Ahnung, mein Wunderpunkt, dass wenn ich einen hübschen Sichtschutz sehe, den immer kaufen muss. Und der ist hier direkt in der Box mit dabei. Nimmt das Cover, was wir schon gezeigt haben, in normal dicker Pappe. Also diejenigen, die beim Grundregelwerk den Sichtschutz, also diese Mappe bestellt haben, die wissen ungefähr dann, wie das aussieht. Ist jetzt nicht dieser Hardcover-Deckel, sondern ist normale Pappe. Ich finde es aber relativ stabil und hält ganz gut. Und das Cover ist einfach wahnsinnig hübsch. Und insofern, ja, total. Auf der Innenseite sind natürlich dann Informationen über das Abenteuer, ein bisschen was über die Kith und eine Zusammenfassung der einzelnen Plot-Elemente, ne, die man dann aneinanderhängen kann und so weiter und so weiter.
Also wenn ich nochmal sagen kann, ich vielleicht wirklich dieses Spielerhandbuch zum selber Sachen eintragen, wo man die Viecher bestimmen kann, mit eigenen Feldern zum Reinkritzeln für die Gruppe, das würde ich denen immer geben. Das ist bestimmt garantiert super, ne? Da ist nicht nur die Karte drin, sondern was weiß ich, alles, was darin vorkommt, was mag das wohl sein? Ich verrate es nicht. Ihr könnt alles da selber eure Mutmaßungen reinschreiben und im Grunde eure eigene Version von Populaplaneten zusammenstückeln in euren Hirn und diesem Bogen. Das hat was, was ich eigentlich so in Abenteuern nicht kannte. Das ist einfach total lustig. Und als Spielleiter macht es sicher auch richtig Spaß, da zu sehen, auf welche Ideen diese Leute kommen.
Ja, also ganz häufig hat man einfach Tabellen. Auf der linken Seite ist das Bild aus dem Abenteuer, was ein Monster darstellt oder ein Relikt oder was auch immer. Und rechts daneben ist Platz.
Genau.
Und man kann dann man kann als Spieler dann eintragen, was man dazu rausgefunden hat. Das ist halt sehr nett, weil man gleich eine optische Untermalung von der ganzen Geschichte hat. Genau, da wird es einmal hochgehalten.
Genau, und wie es bedient wird, ne?
Genau, einschließlich wie es bedient wird, genau. Und man baut sich damit sein kleines eigenes Settingbuch. Finde ich auch sehr, sehr nett. Ja, genau, gut. Sonst ist die Stunde rum. Ich denke, wir haben viel erzählt. Wir haben weniger erzählt, als ich, also es wären noch sogar noch ein, zwei Themen da gewesen irgendwie. Aber denke, das Wichtigste haben wir. Außerdem wurde ja schon angekündigt, es wird am Donnerstagabend nochmal ein weiteres Gespräch geben. Und dann haben wir vielleicht noch ein oder zwei Themen übrig, über die wir dann, dass wir uns nicht immer wiederholen. Wenn du keine weitere Anmerkung mehr hast, würde ich mich recht herzlich bedanken, dass du hier mit mir gesessen hast. Und dann kann ich nur nochmal wiederholen, alle, die es gehört haben, Leute, erzählt es weiter. Die Vorbestellung geht noch bis zum 31.01. Wir sind nah dran, die 15.000, die erreicht werden müssen, auch zu haben. Aber für die Stretch Goals brauchen wir noch ein bisschen mehr. Und ich möchte dann nochmal die Stretch Goals erwähnen. Das ist zum Beispiel das Hex-Heftchen, was schon mal ganz nett ist. Das ist dann bei 16.000 und dann in den 1.000er Schritten geht es weiter. Goodman hat 3 kleine Zusatzabenteuer produziert. In DIN A5-Format, in der amerikanischen Entsprechung, etwas anders, aber ungefähr die Größe, die einzeln gekauft werden konnten. Und wir haben die auch mit übersetzt. Das Layout wird gemacht. 2 davon sind schon soweit fertig. 1 ist kurz davor, fertig zu werden. Das heißt, die werden mitproduziert. Und es hängt von den Stretch Goals ab, ob wir sie mit in die Box legen können, weil das ist natürlich alles extra Kosten, oder ob sie einzeln verkauft werden. Insofern, wenn wir 19.000 Euro erreichen am Ende, dann sind alle 3 Abenteuerheftchen in der Box mit drin, was ein echter Mehrwert ist. Das ist ein Wert von 25 bis 30 Euro, wenn die einzeln verkauft werden. Und es liegt kostenlos mit drin. Erzähl's weiter. Wir brauchen noch ein paar Vorbesteller, dass wir die 19.000 am Ende noch knacken. Würde mich wahnsinnig freuen. Die Box ist es wert. Gut, dann schönen Dank fürs Zuschauen. Und bis nächstes Mal, würde ich sagen.
Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
Das außergewöhnliche Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg alias Kid Icarus und trägt den Titel und plötzlich Fright and Magic. Ihr könnt mehr über ihn erfahren auf www.kidicarus.de, alles zusammengeschrieben, und das Ganze wurde gemastert von Robert Hausburg. Vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad. Ich freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Damit endet dann auch unsere Folge und beim nächsten Mal gibt es weitere Abenteuer rund um DCC. Viel Spaß noch mit dem Spiel und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.